Bevor es losgeht, kurz etwas Persönliches. Ich mache jetzt seit fast einem Jahr Werbung für Saily. Und das nicht nur, weil sie mich natürlich dafür bezahlen, sondern weil ich es auch selbst nutze und es mir und vielen anderen Hörerinnen und Hörern eine Menge Geld und Ärger gespart hat. Ich hatte Saily inzwischen auf so vielen Reisen dabei, beruflich, privat, mit der Familie etc. Und jedes Mal war ich dankbar, dass ich nicht erst am Flughafen angefangen habe, nach einem WLAN zu suchen oder irgendwo eine lokale SIM-Karte kaufen musste. Saily ist ein eSIM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Destinationen weltweit. Du buchst dir einfach dein Paket vor der Reise in der App und du bist nach der Landung direkt online. Ohne SIM-Kartenwechsel, ohne Roaming-Fallen und du hast dabei immer die volle Kostenkontrolle. Außerdem gibt es einen Adblocker, der dir unterwegs auch noch Datenvolumen spart und einen Webschutz, der dich vor gefährlichen Internetseiten schützt. Für mich ist Saily also mittlerweile so selbstverständlich wie den Reisepass einzupacken. Wenn du es ausprobieren willst, mit meinem Code einfach aussteigen, bekommst du immer noch 15% Rabatt auf deine Buchung. Link zur App und alle Infos gibt's in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's los mit der neuen Episode.
Die Iren sind einfach unheimlich freundlich und nett und aufgeschlossen. Und man hat das Gefühl, dass immer alles leichter funktioniert und ohne Gejammer. Und wenn man irgendwie nicht weiterkommt, dann sagen die, das wird schon. Das schaffen wir. Das ist irgendwie so schön.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Für die heutige Folge hätte ich eigentlich meinen Gast auch persönlich treffen können, denn sie lebt nur 2 Stunden von mir entfernt. Ich wohne ja im Südosten Irlands, im County Wexford, und mein heutiger Gast hingegen ist ganz im Süden, in der Nähe der Stadt Cork zu Hause und das schon seit 17 Jahren. Wie es also war, in den Nullerjahren nach Irland auszuwandern, das hörst du gleich. Und wir sprechen im Bonusteil auch generell über Preise, über Lebenshaltungskosten, denn das ist ja eins der wichtigsten Themen beim Auswandern. Die große Frage, die sich die meisten ja stellen, ist, kann ich mir das Leben im Traumland überhaupt leisten? Denn es geht ja beim Auswandern nicht nur darum, was dich die Flüge, der Umzug, die Wohnung oder das Haus kosten, sondern auch, was zahlst du eigentlich für Versicherungen vor Ort? Wie teuer sind die Lebensmittel? Was hast du für die Schule, für die Kinder, öffentliche Verkehrsmittel etc.? Und damit du weißt, was auf dich im Ausland alles zukommt, egal in welches Land du auswandern willst, habe ich den Auswanderer-Finanzplan geschrieben. Das ist ein 40 Seiten starkes Workbook mit allen relevanten Zahlen und Beispielen, wo auch ich darüber schreibe, was uns unsere Auswanderung gekostet hat, also wo das alles einmal aufgelistet ist und wo ich dir zeige, wie du dir auch ein vernünftiges Budget für deine Auswanderung erstellst, wie viel Puffer du brauchst etc. Wenn du also wissen willst, was auf dich finanziell zukommt, wenn du auswanderst, dann hol dir meinen Finanzplan. Den gibt es kostenfrei für alle Mitglieder im Einfach-Aussteigen-Club. Du kannst auch einfach zum Test einen Monat Clubmitglied werden, buch dir das Auswandererpaket und lad dir dann den Finanzplan runter. Mehr Infos zum Finanzplan und den Inhalten gibt es in den Shownotes hier in der Podcast-App. Also schau mal rein.
Mein Podcast.
Grüne Wiesen, Nieselregen, steile Felsklippen, steinerne Cottages und Schafe, Schafe und nochmal Schafe. Das stellen sich die meisten Menschen vor, wenn sie an Irland denken. Die grüne Insel hat aber noch ganz andere Seiten. Es gibt eine pulsierende Wirtschaft und Kultur, vor allem in den großen Städten. Es gibt junge Familien aus unterschiedlichen Nationen, die auch hier auf dem Land leben. Es gibt schneeweiße Strände mit Palmen wie in der Karibik. Viel mehr Sonne hier im Südosten, als Berlin normalerweise in einem Jahr sieht und. Ja, Irland war schon immer ein Einwanderungsland und gewinnt seit den letzten Jahren immer mehr und mehr an Attraktivität. Ich selbst bin mit meiner Familie vor 3 Jahren von Berlin nach Irland ausgewandert. Wir hatten einfach ein neues Abenteuer gesucht, wollten raus in eine neue Kultur, aufs Land, in die Natur und wir wollten einfach auch ein ruhigeres, entspannteres Leben führen. Heute sind wir im Südosten der Insel zu Hause, in der Nähe der einzigen Binnenhafenstadt des Landes in New Ross. Das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, an dem zum Beispiel die Familie von John F. Kennedy herkommt. und wo zu Zeiten der Hungersnöte viele Iren damals geflohen sind, auf Schiffen in Richtung USA. Mehr Infos zu der Ecke, in der ich lebe, gibt's auch auf der Webseite zu unserem Gasthaus. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Du merkst, ich könnte jetzt stundenlang über Irland erzählen, hab das auch schon in Spezialfolgen unter anderem mit meiner Frau zusammengetan, aber es soll jetzt heute auch mal neue und andere Einblicke geben. Mein Podcast heute ist Isabel. Sie hat Deutschland bereits 2008 verlassen und ist mit Mitte 20 nach Irland ausgewandert, obwohl sie das eigentlich gar nicht vorhatte. Denn ursprünglich hatte sie in Dänemark studiert und eigentlich zeigte ihr Lebensweg ihr in Richtung Skandinavien. Wie es also dazu gekommen ist, dass sie inzwischen seit 17 Jahren in Irland zu Hause ist, warum dieses Land bei Auswanderern immer beliebter wird, ob das Gesundheitssystem hier tatsächlich so schlecht ist wie sein Ruf und warum man sich nach einer Einladung zum Pint auf jeden Fall revanchieren sollte, das und mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Isabel.
Hallo.
Isabel, wenn du bei dir im Süden gerade aus dem Fenster schaust, ich kann so viel verraten, wir nehmen die Folge ja so ein bisschen am Abend auf, also die Sonne ist jetzt schon untergegangen oder geht so langsam unter. Was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
Wir haben tatsächlich schönes Wetter, blauer Himmel noch. Man sieht die Sonne ja fast noch untergehen. Hügel, grüne Wiesen. Ja, einfach schön.
Wohnt ihr auch so richtig auf dem Land mit wenig Nachbarn, mit Kühen, mit Schafen drumherum oder wie muss ich mir das da vorstellen?
Wir haben ein bisschen von beidem, ehrlich gesagt. Wir wohnen in einem kleinen Dorf. Auf der einen Seite haben wir gar keine Nachbarn, aber wir haben Nachbarn. Das ist nämlich eine kleine Stichstraße mit 4 Häusern. Aber mitten im Dorf, das heißt, die Kinder können zu Fuß zur Schule gehen und wir haben auch einen Dorfladen mit einem kleinen Post und einer Kirche und es waren mal 2 Pubs, die leider seit Corona nicht mehr da sind. Mhm. Aber wir haben also alles zu Fuß irgendwie erreichbar, aber trotzdem um uns herum Tür und Wiesen und Nachbarn.
Sehr cool. Ja, so viel kann ich sagen. Du wohnst hier in der Nähe vom berühmten Blarney Castle. Genau. Wo du wahrscheinlich auch schon x-mal warst und den Stein geküsst hast.
Habe ich.
Wirklich?
Habe ich wirklich, ja. Das ist schon lange her, das war am Anfang der Zeit, wo ich noch nicht bei Blarney wohnte, da wohnte ich noch in Cork City, aber das muss man mal gemacht haben.
Okay, also ich freue mich sehr auf die heutige Folge, es ist natürlich ein bisschen ungewohnt für mich, denn wir sprechen ja über das Land, in dem ich mit meiner Familie seit 3 Jahren lebe und wo wir natürlich auch viele eigene Erfahrungen gesammelt haben, aber deshalb finde ich es auch super, das einmal abzugleichen, weil ich sage immer, egal welche Folge man hier im Podcast hört, es ist A, immer eine persönliche Sicht und es ist B, immer eine Momentaufnahme. Und einige Hörer haben sich eine neue Irland-Folge gewünscht und deswegen machen wir das heute.
Sehr schön.
Was ja bei dir komplett anders ist, ist ja deine Auswanderungsgeschichte und auf die bin ich jetzt sehr gespannt, denn ich habe im Vorfeld gelesen, dass du halb Schwedin bist.
Richtig.
Erzähl mal, wie bist du ursprünglich mal hier nach Irland gekommen?
Ich sage jetzt mal, das ist aus Versehen ausgewandert, weil eigentlich wollte ich nie nach Irland. Ich wollte immer nach Schweden. Ich bin halt halb Schwedin, bin in Schweden geboren, mein Vater Schwede, Mutter Deutsche. Und damals habe ich immer zu allen gesagt, ich ziehe irgendwann mal nach Schweden, wohne auf dem Dorf und habe meine 4 Kinder und mein Volvo.
Ganz so richtig. Wurde
es ist fast alles so geworden, nur nicht der Volvo und nicht das Land. Ich komme aus Norddeutschland und habe in Dänemark studiert, Kultur und Sprache, Dänisch und Englisch. Und nach dem Studium war ich noch nicht so ganz sicher, was ich machen wollte. Ich habe ganz ehrlich meinem Bruder das nachgemacht. Der hat sich beworben bei einer Seite. Das waren Headhunters. Die schauen, ja, möchtest du hier arbeiten quasi, ne? Und er hat einen Job in Schweden bekommen. Und da habe ich gesagt, das will ich auch machen. Ich habe meinen Lebenslauf hochgeladen.
Hast dich verklickt oder was?
Nee, ich habe erstmal nichts bekommen. Meinte er, du musst hier klicken auf im Ausland wohnen wollen. Ich so, okay. Und dann habe ich 2 Anrufe bekommen und beide aus Irland. Also war ja nicht so mein Zielland, aber eins war nach IBM in Dublin und eins war von Apple in Cork. Und ich habe mit beiden auch Interviews geführt und das waren komplett verschiedene Interviews. Das eine war, ja, brauchst du dich mit Millionen Euro, um was zu machen und hier und da. So richtig so, ich hab Angst bekommen. Und das andere war dann Apple. Das war komplett das Gegenteil. Das war auch von wegen, ja, und wenn wir denn Pausen haben, dann gibt's Pizza und dann gibt's hier Nintendo Wii spielen. Und ich so, okay, cool. Yeah. Aber es war eigentlich ganz passend, weil ich hatte gerade ein MacBook selber gekauft, ein halbes Jahr davor, und kannte jemand, der auch mit Apple gearbeitet hat. Deswegen war das natürlich ein bisschen mehr sowieso in die Richtung schon. Hab gedacht, ja, mach ich. Ich war 24, ist natürlich dann einfacher, als mit komplett Familie irgendwie umzuziehen. Hab gesagt, ich mach's für ein Jahr maximal. Wollte ja nie irgendwie nach Irland auswandern, muss ich sagen. Also nach Schweden, ja. Auswandern war ja irgendwie schon drin, weil meine Eltern haben es mir ja vorgelebt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die sind wieder zurück nach Deutschland gekommen, aber irgendwie hatte ich ja immer diesen Drang wieder weg und nach Schweden, ne?
Also der Job ist auch dazu ausgelegt gewesen, eigentlich jetzt nicht für immer da zu bleiben, sondern wirklich mal für ein Jahr, zwei.
Naja, es war ja schon ein guter bezahlter Job. Da hätte ja, also ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich wollte nur einfach nicht länger als ein Jahr bleiben und habe auch gesagt, was ist, wenn ich es nicht mal 3 Monate schaffe? Ich hatte so ein bisschen so Bammel. Und meine Mutter meinte, ja, 3 Monate musst du aber schaffen und dann kannst du wiederkommen. Ja, und dann war aber alles so toll, weil ich habe mich halt super integriert irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Glück war oder bewusst. Kann ich auch kurz erzählen, die Geschichte. Als ich herkam, habe ich, meine Mutter ist mitgekommen, weil ich hatte ja nichts zu wohnen. Ich hatte einen Job, also bekommen. Und dann bin ich mit meiner Mutter in ein Bed and Breakfast. Und da haben wir uns dann von dort aus verschiedene House-Sharing, heißt das, das ist wie eine WG, weil es viel zu teuer gewesen, sich irgendwie selber was zu leisten, angeschaut. Und das waren super viele, die Ausländer, die es geteilt haben, also Spanier, Italiener und so. Und da haben die mir erzählt, dass ja, in 2 Wochen zieht der aus und dann kommt wieder ein neuer rein. Und das wollte ich nicht. Das war so, dann lerne ich den halt kennen und mag die und dann ziehen die wieder aus. Und dann kam eine Gruppe von Freundinnen, 3 Mädchen, irgendwie, ich weiß nicht, wie das kam, aber es war so eine nette geschriebene Geschichte fast, als dass sie eine Mitbewohnerin suchten. Und da habe ich mich beworben und die dann getroffen und die meinten, ja, wo bist du denn? Wir wohnen in der Nähe, lass uns doch kurz treffen. Das waren alles 3 Irinnen, muss ich sagen. Und dann haben wir uns getroffen und die haben sofort gesagt, dich nehmen wir. Obwohl die schon ganz lange nach jemandem gesucht hatten. Und diese 3 Mädchen sind auch Freundinnen gewesen. Das ist natürlich dann auch schwierig, irgendwie kann man sich vorstellen, in eine Clique reinzukommen. Die haben mich aufgenommen und seitdem, wir sind immer noch befreundet, die haben mich überall mit hingenommen. Also jedes Wochenende war ich mit denen feiern. Besser hätte es gar nicht sein können. Also was für ein Start. Und da hatte ich schon mal eine irische Seite mit Integration, sage ich mal. Und dann von der Arbeit her, das war halt, ich habe für den nordischen Markt gearbeitet, also alle skandinavischen Länder im Sale bei Apple. Und da habe ich ganz viele, also es war Multikulti, ne? Vor uns saßen die Deutschen, hinter uns saßen Italiener, neben uns die Irinnen, die UK gemacht haben und Irland. Das war mega toll. Also einen besseren Start hätte ich mir nicht wünschen können, ehrlich gesagt. Und wer will da schon wieder weg? Ich hatte ja alles. Ich hatte gut bezahlten Job, ich hatte Freunde, ich hatte eine Wohnung. Ja, und dann wurde das halt ein bisschen mehr als ein Jahr. Und dann habe ich mich auch verliebt in einen Iren.
Bevor wir dazu kommen, weil man sagt ja oft auch eben, dass die Iren halt total freundlich sind, dass die einem so mit offenen Armen empfangen. Also das hat ja wahrscheinlich eben dazu beigetragen, dass du sofort halt dieses Gefühl hattest, oh wow, hier ist erstmal ein guter Platz.
Definitiv. Also ich glaube, es wäre ganz anders gewesen, hätte ich diese ersten Wohnung genommen mit den anderen Ausländern. Ich glaube, es wäre nicht das Gleiche gewesen. Es kann gut sein, dass ich dann gesagt hätte, ja, das reicht jetzt, ich gehe wieder. Ich habe ja nicht diese volle Irische dann erlebt oder hätte ich nicht.
Ab wann war dann der Punkt, wo klar war, du gehst gar nicht mehr zurück? Oder hast du einfach irgendwann nach ein paar Jahren festgestellt, dass du ja eigentlich ausgewandert bist?
Ich glaube, das kam eher daher, dass ich so früh meinen jetzigen Mann kennengelernt habe.
Das war auch nach einem Jahr.
Ja, das war schon immer am Anfang, also relativ am Anfang, würde ich sagen. Okay. Nach ein paar Monaten. Und ja, waren wir natürlich einfach erstmal zusammen. Er hat in House-Sharing gewohnt, also WG. Ich hatte in der WG gewohnt und da war alles erstmal noch rosarote Brille und schön. Und dann sind wir irgendwann zusammengezogen. Und dann wurde es natürlich ernster. Er hatte nie wirklich den Gedanken, nach Deutschland zu ziehen. Er hat immer gesagt, wenn, dann Schweden. Ich meine, das war für mich ja auch immer damals irgendwie schön, aber das war für mich dann nicht mehr aktuell, weil ich fühlte mich so wohl. Ich fühlte mich einfach so in seiner Familie auch total willkommen und angekommen. Und auch bei den Irinnen ist es so anders, finde ich, als in Deutschland zu sein oder auch bei den Schweden. Die Schweden sind da auch nochmal ganz anders.
Was ist denn bei den Iren anders?
Die Iren sind einfach unheimlich freundlich und nett und aufgeschlossen. Und man hat das Gefühl, dass immer alles leichter funktioniert und ohne Gejammer. Und wenn man sich irgendwie, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, dann sagen die, das wird schon. Das schaffen wir. Das ist irgendwie so schön.
Ich denke gerade an einen Handwerker, der auch mal gesagt hat, warum, ist doch okay. So, also man ist natürlich, das ja, man stimmt, ist halt viel entspannter. Ne?
Ich glaube, ich habe jetzt auch nochmal einen irischen Mann. Das ist ja auch nochmal was anderes, glaube ich, als wenn man mit einem Deutschen zusammen auswandert. Das könntest du mir ja besser erzählen.
Ja.
Und ihr jetzt euch zusammen zu Hause und ich habe dem Mann sagen, ah, wird schon, alles gut, okay.
Ja, weil das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Was denkst du, was für einen Unterschied macht es, wenn man eben im Land mit einem Einheimischen zusammenlebt, als wenn man quasi komplett fremd in Anführungsstrichen dahin kommt?
Es ist bestimmt einfacher. Das denke ich. Er hat ja auch dadurch irgendwie Kontakte und Kontakte gehabt und wir hatten gemeinsame Freunde. Auch hier, wo wir jetzt ins Dorf gezogen sind, das ist auch witzig, aber die Iren lieben, genau wie so wie die Schweden, über jemanden zu reden, den sie kennen. Das mögen die Deutschen nicht so gerne.
Absolut.
Ja, und als wir haben 2 Jahre lang ein Haus gesucht und als wir das dann hier in diesem Dorf gefunden haben, sind wir erstmal zum Gucken gefahren und dann meinte er irgendwie, hey, ich kenne jemanden in diesem Dorf. Der kennt er von der Arbeit irgendwie. Und sagte zu mir gleich, ich glaube, du wirst seine Frau, also beide ihren, ne? Du wirst seine Frau auch sehr gerne mögen. Ich sag, okay. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben, als wir gerade erst eingezogen sind oder kurz davor. Und sie hat gesagt, komm doch mal auf den Kaffee vorbei. Und wir sind seitdem beste Freundinnen. Also es stimmte wirklich. Sie hat mich aufgenommen und er hatte recht mit, ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Und so ist das dann irgendwie in diesem Dorf. Die haben mich dann auch gleich hier mitgenommen. Also als wir hergezogen sind, dann kann ich ja natürlich keinen, bis auf sie jetzt. Das war jetzt auch wieder voll Glück und Zufall. Und sie kannte natürlich schon ein paar Frauen hier, weil sie ja schon länger wohnt. Und hat gesagt, komm doch mal mit, wir machen immer alle paar Monate so einen Kaffeeklatsch mit den Frauen.
Ja, also das ist natürlich entweder man hat einen einheimischen Mann oder Frau oder man hat Kinder. Da finde ich auch, geht das relativ schnell. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Oder man geht gerne in den Pub.
Ja, oder so, genau.
Dann geht es auch schnell.
Wenn wir schon beim Pub sind, wir kommen mal noch kurz zur Sprache. Ist natürlich Englisch, aber auch Irisch, also Gälisch. Wie ging dir das am Anfang mit dem Dialekt? Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Reisen, ich weiß nicht mehr, glaube ich, schon in Dublin fing das an, dass ich irgendwie dachte, boah, krass, ich verstehe die einfach nicht. Und ich dachte, ich kann ja Englisch. Und in Cork, glaube ich, ist es ja vom Dialekt her noch härter zu verstehen. Wie ging dir das?
Das war auch richtig schwierig. Ich musste am Anfang echt Lippen lesen. Und
wirklich?
Vergiss nicht, ich habe Englisch studiert.
Ja, krass.
Und das Ding ist halt, es ist ja erstmal der Dialekt. Dialekt ist natürlich nochmal ganz anders, als den man lernt. Und dann Schulenglisch und man redet selber einfach nicht so. Man kommt nicht ins Gespräch, sondern man hat Schulbücher vor sich, die liest man dann. Das ist überhaupt nicht das Gleiche wie echtes Reden. Und dazu kann ich ganz kurz was sagen. Ich habe jetzt gerade dabei, also ich bin jetzt nicht mehr in meinem Job bei Apple, den habe ich 11 Jahre gemacht, dann mein 4. Kind bekommen und bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Und zwar mit einem besonderen Kurs, der heißt English to Go, für genau Leute, die sich nicht trauen zu reden und da wieder reinkommen möchten. Das ist ziemlich cool, weil es nämlich das Besondere daran ist, dass es nur über Sprachnachrichten, über WhatsApp. Das heißt, man kann sich so viel Zeit nehmen, wie man will und einfach nur losquatschen und ich leite das Gespräch.
Okay, verlinken wir auf jeden Fall, wer das mal ausprobieren möchte. Link in den Shownotes und unter Folgenbeschreibung. Ich habe das ist ja mein absoluter Favorite-Satz, den ich mal morgens im Radio gehört habe, wo der Moderator gesagt hat, a loaf cut me grass. Und ich irgendwie dachte, da ist so alles an diesem Satz irgendwie, wo ich sage, jedes Wort, also vielleicht noch also nicht mal I klang irgendwie wie I eigentlich klingt, sondern jedes Wort in diesem Satz klang komplett anders, als ich das kannte. Das war irgendwie, teilweise dachte ich, das ist wie wenn jemand, der kein Englisch kann, das einmal liest oder so.
Es gibt so viele Dialekte, es ist unglaublich. Als ich in Cork City gewohnt, also am Anfang in Cork City gewohnt habe, konnte ich unterscheiden, ob sie aus Douglas, aus dem Süden oder aus dem Northside kam.
Okay.
Vom Hören. Das konnte ich unterscheiden, woher man kommt, weil die so unterschiedlich sind. Das kann man sich eigentlich vorstellen. Wenn man jetzt herkommt, hört man alles nur gleich wahrscheinlich. Aber wenn man ein bisschen länger wohnt, habe ich das wirklich. Wahrscheinlich kommt es durch meine ganzen Sprachen. Ich spreche ja Schwedisch und Dänisch und ein bisschen Norwegisch und Und dadurch hört man das vielleicht viel deutlicher. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das, weil ich habe in Douglas dann Fußball gespielt im Verein auch. Und da haben die ganz anders gesprochen, habe ich gleich gemerkt, okay, das ist nochmal ein anderer Dialekt, obwohl es innerhalb der City ist, ne? Das ist schon cool.
Ich wollte mal noch kurz, weil du ja eben seit 17, 18 Jahren bereits da lebst, wollte ich mal kurz fragen, wie siehst du die Entwicklung heute? Also von der Zeit Irland, als du angekommen bist, zu heute. Was hat sich da groß verändert, positiv und negativ vielleicht?
Ich finde, es hat sich ziemlich viel in die europäische Richtung verändert, sagen wir mal so. Als ich kam, fand ich, war der Kulturschock größer, als es vielleicht jetzt ist. Gesundheitssystem, würde ich sagen, hat sich verbessert in Irland. Die Straßen, es ist so viel besser geworden irgendwie. Das Schulsystem hat sich verbessert. Ich meine, die sind in PISA jetzt mit die Besten. Das waren sie vorher, waren sie mit die Schlechtesten. Das hat sich super viel verändert, fand ich.
Trotz 3 Monaten Sommerferien, ne?
Ja.
Ja. Verwunderlich. Aber also du hast auch das Gefühl, ich glaube, das ist auch das, was man halt auch merkt, wenn man hier unterwegs ist. Wir haben ja vorher, bevor wir hierhin ausgewandert sind, haben wir auch eine Tour gemacht durch Südengland. Und was uns danach in Irland sofort aufgefallen ist, du fährst auf 9 Straßen. Hier ist alles irgendwie, also hier wurde einfach investiert. Das hast du einfach gesehen.
Genau.
Ob das jetzt EU-Gelder waren oder ob das eben vom Land einfach selber Investitionen waren. Aber du hast halt das Gefühl gehabt, dass da ist irgendwie ein Aufschwung da.
Und auch Cork City hat sich gewaltig geändert. Dann so viele neue Gebäude, die vorher nicht da waren. Also ja, auf jeden Fall. Ich finde, es hat sich viel geändert, aber zum Positiven hin.
Jetzt gibt's von meinem Gefühl her auch immer mehr Deutsche, die hierhin auswandern wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Woran liegt das? Was denkst du?
Ich habe das Gefühl, also es sind verschiedene Sachen, aber eine Sache ist Schule. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit den Deutschen rede, die meckern alle über das Schulsystem und über die Schule in Deutschland. Und auch die Kinder scheinen unglücklich hier zu sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist das, was ich so höre und mitbekomme. Dann ist es natürlich auch so, dass man in Irland Homeschooling machen darf. Darf man in Deutschland ja auch nicht. Das ist auch ein Punkt. Und dieses Glückliche der Menschen, dass viele da das den Unterschied merken, die schon mal hier waren und sagen, das ist auf jeden Fall viel schöner, toller, besser und das dann auch wollen. Ich glaube, das hat damit ganz viel zu tun.
Wie stellst du das fest? Du hast einen eigenen erfolgreichen Instagram-Kanal, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Also kriegst du auch deutlich mehr Nachrichten, wo Leute eben mehr zu Irland wissen wollen?
Auf jeden Fall. Ja, genau. Ganz viele sagen, könnte ich es finanziell machen, wäre ich sofort da. Sagen super viele. Und manche sagen, ich hab irgendwie das verpasst, jetzt bin ich zu alt und werde es nicht mehr trauen. Oder sie trauen es nicht, weil sie halt Familie haben. Und das stelle ich mir auch nicht einfach vor, so alles stehen und liegen zu lassen.
Ja, lass uns mal darüber auch sprechen, weil ich kriege das auch zum einen im Einfach-Aussteigen-Club mit, ich kriege es aber auch per E-Mails mit, dass da teilweise auch so ein Missverständnis, glaube ich, da ist, wie teuer das Leben in Irland wirklich ist. Wie vergleichst du das im Vergleich zu Deutschland?
Das ist eigentlich witzig. Ich habe nämlich heute auf meinem Instagram-Kanal in meinen Stories Preise aus Lidl hochgeladen.
Ah.
Weil wir gerade nämlich irgendwie vor ein paar Wochen fragten mich Leute über Preise und ganz viele schrieben jetzt, das ist ja gar nicht mehr viel teurer als hier. Das ist ja fast wie bei uns. Und da, also stellte ich jetzt fest in den Stories, dass es gar nicht mehr so viel teurer in Irland ist wie in Deutschland. Ich glaube, das, was teurer ist, ist Alkohol und Zigaretten. Das waren, also wo man den Unterschied richtig merkt.
Und Autos.
Autos, aber Sprit ist auch relativ gleich, ne?
Ist gleich, ja, würde ich sagen,
ja. Und Häuser ist in Deutschland auch teuer geworden. Also das Einzige, was man sagen kann, ist, man bekommt hier ja miettechnisch nichts mehr. Also ich glaube, das ist schwierig. Ich kann jetzt nicht sagen, nichts mehr, aber was ich mitbekomme, ist, dass es super schwierig ist, überhaupt was zu mieten, was einen guten Standard hat. Und wenn, ist das super schnell weg.
Ja, weil das Problem ist, es gibt halt keinen Mietmarkt hier, ne?
Ja, das ist eigentlich schon eine Katastrophe, würde ich sagen, auch für die, die hier wohnen. Und junge Leute, die wohnen ja super lange zu Hause, weil sie das sich nicht leisten können.
Was würdest du sagen, so als Familie jetzt eben so 2 Erwachsene, 2 Kinder, wenn man jetzt, nehmen wir an, man mietet ein Haus, was braucht man da im Monat zu leben? Was würdest du sagen?
Ich finde das ein bisschen schwer, das zu sagen, weil in Irland ist das schon ein krasser Unterschied, ob man in der Stadt wohnt oder außerhalb der Stadt. Also sehr nochmal dreimal so teuer, wenn man in der Stadt was mietet oder so. Nur außerhalb braucht man dann wieder ein Auto. Also wenn man in der Stadt jetzt was mietet, was wir früher, wir haben ja auch in der Stadt gewohnt oder sagen wir Stadtrand, ne? Das ist halt vor Ort gewesen. Da haben wir 1.400 bezahlt für ein, hier sagt man es in Quadratmetern, sondern in Schlafzimmern rechnet man ja hier. Und da hatten wir 4 Schlafzimmer für eine Doppelhaushälfte für 1.400 im Monat. Das kostet jetzt locker 2.500 im Monat.
Und ist das im Vergleich jetzt, ich kenne die Preise in Cork nicht, also Dublin ist ja unbezahlbar. Das ist ja das große Problem auch, dass die ja auch selbst, wer für große Unternehmen da arbeitet, gar keine Apartments und nichts findet zum Wohnen. Wie ist das in Cork?
Ja, ist ganz, ganz ähnlich. Ich glaube, Cork ist immer noch günstiger als Dublin. Also auf jeden Fall. Aber es ist halt schwierig. Deswegen machen die meisten jungen Leute ja auch House-Sharing. Aber ich meine, es gibt ja nichts auf dem Markt. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Das Kaufen ist noch ein, ist, glaube ich, einfacher in der Hinsicht. Also wenn man das finanziell sich leisten kann, ne?
Genau, also wir sprechen im Einfach-Aussteigen-Club nochmal gesondert zu dem Thema Immobilien. Ich würde gern jetzt noch kurz zurückkommen auf so die Mentalität und eben was so die Iren so besonders macht. Wir haben vorhin drüber gesprochen, eben natürlich totale Freundlichkeit, auch so eben so eine lockere Lebenseinstellung. So, man geht nicht, also man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man geht arbeiten, um halt zu leben. Man geht auch viel in Urlaub, solche Dinge. Was würdest du aber auf der anderen Seite sagen, was mögen die Iren zum Beispiel gar nicht? Also gerade wenn man so als Deutsche nach Irland kommt.
Direkt sein. Das ist nicht einfach mal direkt. Wenn man irgendwie was nicht möchte und das dann auch sagt, dann können die ganz schön stutzig gucken. Und denken so, huch, die hat das jetzt wirklich gesagt? Weil die Deutschen sind da einfach direkt und sagen, nö, das möchte ich nicht. Oder nö, nein, mache ich jetzt nicht oder so. So reden die Iren nicht. Die würden dann trotzdem vielleicht ja sagen oder sagen lieber gar nichts. Ich glaube, das muss man auch erstmal verstehen lernen, wie man mit denen redet, wenn man irgendwas verneint oder so. Also das habe ich schon öfter gemerkt.
Sagt dein Mann nein?
Ja.
Ja, okay, ja. Gut. Weil das ist mir auch aufgefallen, das Wort Nein, also wirklich so als klares No,
ja.
Das hörst du nie als Antwort.
Nee, genau. Also er sagt es zu mir, aber ich glaube, in der Beziehung machen das alle. Aber sobald es außerhalb der Beziehung kommt, also so Freundeskreis oder Familie oder so, dann oder Nachbarn, sagen wir lieber so, dann bekommst du kein Nein direkt. Nee, das umgehen die denn auch. Man muss zwischen den Zeilen lesen können bei den Iren. Das ist nicht immer einfach. Das stimmt schon.
Gibt es sonst noch was, wo du sagst, so eine typisch deutsche Art, die man lieber zu Hause lassen sollte, weil das in Irland nicht gut ankommt?
Mir ist noch was anderes eingefallen. In Irland geben sie sehr schnell und gerne was zu trinken aus, also ein Pint. Und die Deutschen sagen ganz oft, danke, aber erwidern das dann nicht. Das ist ja nett. Die haben mir alles ausgegeben heute Abend.
Das kannte ich noch nicht. Also das heißt, wenn dich ein Ire einlädt, lädst du quasi am selben Abend auch dann, also dann zahlst du dann das nächste. Also es geht dann so hin und her.
Ja, genau. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich habe auch gedacht, oh, die machen immer Rounds, heißt das. Ah. Das heißt, einer steht auf, also man sitzt da zusammen am Tisch mit 5 Iren, dann steht einer auf und kauft für alle einmal Bier oder so. Okay. Was man in Deutschland auch nicht so macht. Oft geht man ja alleine oder kauft nur für den besten Freund oder so. Aber die steht einer auf und dann steht der nächste auf und kauft für alle einen Round, also für alle einmal alles. Aber dann erwarten die auch, dass du das machst. Das war mir am Anfang auch noch nicht so ganz klar. Und
du bist an der dritten Runde nach Hause gegangen.
Genau, die waren ja nett alles ausgegeben. Ja, das wird man auch erstmal lernen. Das ist solche Sachen, das ist schon interessant, finde ich.
Findest du, also das ist auch so was, findest du, Iren können gut mit Geld umgeben oder und sind sparsam, so wie Deutsche?
Das ist eine gute Frage, weil natürlich darauf an, was sie verdienen, was sie haben, was sie können. Das kann ich ja schlecht sehen. Also ich weiß ja nicht, wenn die alles den ganzen Abend einen Round ausgeben, ob die ein Kleid nach Hause gehen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe, mein Mann ist sehr sparsam, aber das ist, glaube ich, typbedingt. Also er kann gut mit Geld umgehen, sagen wir so.
Weil was mir eben auffällt, was auch so ein bisschen damit auch zu tun hat, eben mit diesem, ja, Leben und Leben lassen, ne? Man geht wenig in so, man geht wenig auch so in Konflikte rein, man sieht das Leben halt eben entspannter, man überlegt sich zweimal, ne, ist es mir das wert oder ist es mir nicht wert, und da fällt mir aber oft auf, dass halt, wenn ich zum Flughafen fahre, der Parkplatz komplett voll ist, die Flugzeuge immer komplett voll sind, du überall Iren auch im Urlaub triffst und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass so dieses, ja, man lebt einfach, hängt hier höher als in Deutschland, wo man oft auch so sagt, ah, oh, und ich muss sparen und ich kann mir das nicht leisten und so weiter. Ist das hier irgendwie anders?
Ja, es kann schon sein. Also ich habe eine irische Freundin hat zu mir neulich gesagt, ja, ich arbeite hier, um Urlaub zu machen. Also die gehen andauernd irgendwo hin, aber ich meine, sind auch Gutverdiener, also muss man auch sagen. Ja, das kann schon sein. Also, dass sie das schon lieben, ne? Also, die machen ja auch viel Campingurlaub, aber es ist auch nicht so billig.
Nee, das stimmt. Also generell auch, wenn du jetzt auch hier in Urlaub fliegst und so, du hast jetzt nicht so super Destinationen, wo du hin kannst, wo du sagst, du machst so billig Urlaub. Das, glaube ich, hast du nicht, ne?
Nee, ist nicht mehr, ne? Die Zeiten sind vorbei.
Wenn wir noch so ein bisschen, eben jetzt haben wir sehr viel Positives gehört über Irland. Was sind so die Schattenseiten? Oder vielleicht kennst du ja auch Leute, die mal dahin also nach Irland ausgewandert sind, dann aber wieder zurückgegangen sind. Was denkst du, sind so die Gründe, die hier gegen Irland sprechen?
Also ehrlich gesagt kenne ich nicht viele, die jetzt irgendwie wieder zurückgegangen sind. Damals schon, also in meiner Anfangszeit von Irland, da habe ich ja auch mit mehr Ausländern zu tun gehabt. Und da waren Gründe ganz oft Schule. Und das, glaube ich, ist ja nicht mehr der Fall. Also, dass sie gesagt haben, Deutschland hat ein besseres Schulsystem und deswegen sind die dann wieder zurückgezogen. Mehrere sogar. Aber ich finde, das ist gar nicht mehr der Fall. Jetzt ist eher andersrum. Jetzt flüchten sie alle von Deutschland und wollen ins irische Schulsystem. Ansonsten, das mit dem Gesundheitssystem ist auch so eine Sache, die ich finde, ist ja nicht mehr so schlecht, wie es mal war. Es hat auch einen schlechten Ruf, wie zum Beispiel Hygiene. Da habe ich auch schon was erlebt, das will man gar nicht hören.
Im Krankenhaus oder wo?
Im Krankenhaus, ja.
Was war das?
Will man das hören oder soll ich es nicht erzählen?
Ich war vielleicht nicht zu sehr im Detail, wenn es eklig ist.
Ich habe Positives und Negatives erfahren, muss ich jetzt nur sagen. Ich kann das jetzt nicht als schlecht reden, aber es ist jetzt, wir sind nachts oder abends, muss ich meinem Sohn ins Krankenhaus, weil er plötzlich eine geschwollene Lippe hatte und das Wort ging halt immer weiter bis zur Wange und ich hatte Angst, dass es in den Hals jetzt geht. Und dann sind wir zum Notarzt gefahren. Im Krankenhaus und wurden auch kurz gesehen. Und dann saßen wir im Warteraum, so irgendwie 10:30, 11:30 nachts. Und da saßen wir dann zu zweit auf einem Stuhl 6 Stunden. Und wir saßen sogar in dieser so einem Kinderwarteabteil. Und links und rechts waren total kranke Kinder, die haben so gehustet und gehechelt, also ganz schlimm krank, irgendwie RSV, das hatten die. Und dann hat uns einer da voll vor die Füße gekotzt. Ein Kind. Und dann kam so ein Mann irgendwie nach 10 Minuten, 20 Minuten und wischte da einmal so rüber und ging wieder. Da dachte ich so, oh, das war so nicht sauber. Und da habe ich gedacht, das weiß ich nicht, ob das in Deutschland passieren wird. Weil in Deutschland ist Hygiene, so wie ich das gewohnt war, wird da groß geschrieben. Und hier, ja, vielleicht nicht so.
Also ich habe diese Erfahrung Gott sei Dank nicht gemacht. Ich muss auch gestehen, dass ich, also ich hatte zweimal Vorsorgeuntersuchungen im Krankenhaus und ich muss sagen, ich war top. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein Krankenhaus hier in Waterford. Ich hatte keine Beschwerden. Alles nach Termin gegangen, top Ärzte, top Ausstattung und so. Also, ne, und ich bin jetzt normal, also klar, ich bin jetzt hier privat versichert, aber ich zahle jetzt nicht irgendwie Unsummen oder so, sondern ganz normale private Krankenversicherung. Und ich fand das echt top. Also im Vergleich zu in Berlin, wo wir ja vorher waren, wo du auch trotz privater Krankenversicherung da irgendwie teilweise ewig gewartet hast auf Termine und das ewig gedauert hat und da teilweise Zustände waren in den Krankenhäusern, die willst du so nicht erleben, wenn du wirklich einen Notfall hast. Also
das denke ich nämlich auch. Es war eine besondere schwere Nacht, glaube ich, weil als die Ärztin uns morgens 7:30 gesehen hat, was ja echt lange ist, ne? Habe ich sie auch gefragt und sie hat gesagt, sie war die Einzige auf der Station und die müssen halt die behandeln, die schlechter dran sind. Ist einfach so. Und da kann man auch keinen irgendwie für übel nehmen. Klar. Es ist halt einfach eine blöde Situation, dass sie da zu wenig Ärzte haben oder hatten. Ne? Wir waren jetzt im Februar leider, das war jetzt schon 2 Jahre her mit dem Fall jetzt. Und wir waren jetzt im Februar, musste ich mit einem anderen Sohn leider ins Krankenhaus. Da mussten wir aber 3 Nächte bleiben. Und ich muss sagen, das war top. Das Schlechte war wieder, es war nur eine pro Tag irgendwie auf Station und wir mussten stundenlang warten. Das war halt das Negative. Ne? Positiv war, wir haben beide den ganzen Tag lang mega Essen bekommen. Also ich auch. Also es war wie im Hotel. Mein Sohn hat es geliebt.
Auch mit Burger und Pommes oder was?
Ja, es waren Chicken Nuggets und ja, genau. Beef Stew und alles. Also wir konnten das aussuchen, was wir haben wollten. Aber es tut mir, als ich es auch bekommen habe. Ne? Also das war das Coole. Und dann Eis danach und danach irgendwie eine Stunde später gab es Kuchen und Kaffee. Und so. Also da kann ich mich nicht beschweren. Das war mega gut.
Okay. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das ist negativ an Irland?
Muss ich echt überlegen.
Ja, weil mir ist nur eine Sache halt jetzt halt generell bewusst geworden, wenn du halt auf einer Insel lebst, weil wir waren auch im Sommer im Urlaub, haben so eine Camper-Tour gemacht von Deutschland, Schweiz, Italien, Österreich und so weiter. Und da ist mir bewusst geworden, wie geil das eigentlich ist. Du steigst in dein Auto, du fährst einfach los und fährst durch die Nachbarländer.
Das stimmt.
Und das hast du hier halt nicht.
Und die Familie ist weit weg. Das ist halt schlecht für uns. Also wenn ich nach Hause fliege, muss ich ja erstmal 3 Stunden nach Dublin fahren. Ja. Und das Inselleben, das ist halt in diesem Fall ein Nachteil. Wir sind jetzt auch im Sommer jetzt gerade in Schweden gewesen. Erst nach Deutschland geflogen und dann mit dem Auto und Zug hoch nach Schweden. Das ist halt cool, ne?
Ja, super.
Das kann man halt nicht machen, das stimmt.
Ich glaube, eben egal auf welcher Insel man zieht, das müsste man so im Hinterkopf behalten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Oder zum Beispiel bei Corona, jetzt kamen wir ja gar nicht weg.
Welche Tipps gibst du Menschen mit, die nach Irland auswandern wollen? Was sind so quasi deine Do's and Don'ts?
Also ich würde sagen, lasst euch nicht einschüchtern und seid mutig. Bei mir war es jetzt ja so, dass ich zuerst den Job hatte und ich finde, das ist gar nicht so verkehrt. Es sei denn, man kann sich das finanziell leisten, dann ist natürlich was anderes. Aber ich finde es gar nicht so verkehrt, von erstmal den Job zu suchen und dann vor Ort die Häusersuche zu machen. Weil ich weiß noch, als wir damals, Mietverträge sind ja meistens nur einjährig. Das ist ja nicht so lange.
Ja.
Aber wir mussten wirklich springen. Wir waren mit Unterlagen bei dieser Wohnung, weil wir wussten, dass danach noch 10 Leute kommen würden und haben schon gleich die Kaution bezahlt vor Ort. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Den habe ich auch schon anderen mitgegeben, dass man das vor Ort macht und nicht irgendwie von weiter weg. Dann kommen andere und sagen, hier, den nehme ich. Oder das nehme ich, das Haus. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig.
Sonst noch was, wo du sagst, unbedingt machen oder nicht machen?
Bedenken, wie das ist, wenn man aufs Land zieht, dass da halt nicht so die Busverbindungen und so sind. Das sollte man halt vorher vielleicht durchdenken, wie man leben möchte. Also wir wohnen jetzt auf dem Dorf und sind einfach im Auto abhängig. Ne? Also wir haben jetzt 2, es geht nicht anders. Das muss man halt einfach bedenken. Und auch die, ja, manche wollen ja auch an der Küste leben und ihnen ist alles egal, das kann ja sein. Krankenhäuser zum Beispiel sind halt weiter weg dann, ne? Muss man einfach bedenken, wie wichtig einem das ist.
Vor allen Dingen, mir ist das erste Mal aufgefallen, dass die Leute hier unglaublich viel Auto fahren, als wir unser erstes Auto bei so einem Gebrauchtwagenhändler kaufen wollten und ich fast vom Glauben abgefallen bin, wie viele Kilometer diese Autos haben, obwohl die vielleicht so 3 Jahre alt waren. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wie kann man in 3 Jahren so viel Auto fahren? Aber irgendwann habe ich es dann geschnallt.
Aber die fahren auch von Haus zu Haus, wo man gehen könnte mit dem Auto. Das darf man nicht vergessen.
Ja, okay.
Ich glaube, ja.
Wenn wir zum Ende noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, eben du lebst seit 17, 18 Jahren auf der Insel. Was ist deine Vorstellung noch eben in den nächsten Jahren? Also ist Schweden so völlig abgehakt oder denkst du irgendwie, ich muss meinen Kindern dann doch noch meine alte Heimat mal zeigen und wir gehen nach Schweden?
Also wir machen das so, dass ich meinen Kindern jedes Jahr Schweden zeige. Wir fahren nämlich jeden Sommer nach Schweden. Und das reicht mir auch, ehrlich gesagt. Das ist fürs Leben, würde ich sagen, um da zu leben, abgehakt für mich. Meine Kinder träumen allerdings jetzt schon davon, in Deutschland das zu machen und hier zu wohnen und die Welt zu sehen, was natürlich daran liegt, dass wir auch viel gereist sind. Die sind, seitdem die ein paar Wochen alt sind, nach Deutschland mit mir geflogen. Aber ich würde sagen, ich werde hier alt und hoffe, dass meine Kinder nicht zu weit wegziehen. Genau, ich habe 4 Jungs, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt am Anfang. Aber sie lieben Schweden und Deutschland genauso wie ich und sehen es auch schon als Heimat. Das ist ziemlich cool. Und versuchen auch Schwedisch zu sprechen. Die fragen mich auch immer, was alles heißt und so.
Oh.
Also die sind zweisprachig, werden die erzogen, also Deutsch, Englisch. Ich rede mit denen nur Deutsch und sie antworten auch nur auf Deutsch zu mir, was ganz cool ist.
Können sie richtig gut Deutsch, ja? Also wie eine Muttersprache?
Ja, man hört die Fehler, ne? Ich bin tagtäglich dran, zu verbessern. Nein, nicht mich. Aber sonst reden sie tatsächlich nur Deutsch zu mir.
Okay, super. Ja, ist ganz wichtig.
Und jetzt, mein Mann redet dann halt Englisch mit denen. Aber sie sind jetzt mehr und mehr daran interessiert, Schwedisch zu lernen, was eigentlich ganz cool ist. Und ja, meine Aufgabe, ne? Ich bin, glaube ich, eher die es immer vergisst und die sagen, wir wollten doch Schwedisch reden. Das ist ganz süß. Und dann haben sie ja noch das Irische in der Schule. Also die sind auch schon so, dass sie Sprachen toll finden und das irgendwie als ein Aufsaugen. Auch das kann ich sagen, alle, die irgendwie herkommen wollen und Angst haben, dass die Kinder das nicht lernen oder die schon zu alt sind. Nein, sind sie nicht. Die saugen das alles einfach nur auf und lernen das super schnell. Das habe ich schon bei anderen gesehen, die hergezogen sind mit Kindern.
Das geht ganz automatisch. Genau. Liebe Isabel, wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club exklusiv für Mitglieder. Dort sprechen wir unter anderem noch ein bisschen über den irischen Jobmarkt. Du hast ja schon ein bisschen was auch erzählt, so eben, wie sollte man sich bewerben, auch vielleicht so ein paar Tipps, wenn man ein Bewerbungsgespräch da führt. Wir reden nochmal über den irischen Immobilienmarkt, eben gerade weil viele Leute auf der Suche nach einem Traumhaus sind. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, was da noch für Tipps von dir gibt. Wer jetzt weiterhören will, unbedingt Mitglied werden im neuen Einfach-Aussteigen-Club. Den Link und alle Infos gibt es in den Shownotes oder auf der Webseite der auswanderpodcast.com. Isabel, vielen Dank erstmal für das nette Gespräch bis hierhin.
Danke, danke. Ich danke dir.
Das war die Auswanderungsgeschichte von Isabel O'Sullivan Lindberg, die 2008 nach Irland ausgewandert ist und heute in der Nähe von Cork lebt. Die Bilder aus ihrer Region und dazu viele Tipps rund um Irland gibt es auf ihrem Instagram-Profil, das verlinken wir natürlich. Schau unbedingt heute auch mal bei Einfach Aussteigen bei Instagram vorbei, denn da gibt es noch weitere Fotos zu der Folge von heute. Ein wichtiger Hinweis zum Schluss habe ich noch. Es gibt in dieser Woche 2 Podcast-Folgen. Ich bin zurück am kommenden Samstag mit einer weiteren Spezialfolge. Dann bei mir zu Gast ist der Bestseller-Autor Michael Nast aus Berlin. Vielleicht kennst du ihn oder eins seiner Bücher, denn von ihm stammt unter anderem der Bestseller Generation Beziehungsunfähig, der auch für Netflix verfilmt wurde. Ich kenne Michael schon seit Ewigkeiten, freue mich sehr auf das Gespräch. Es geht dann unter anderem um sein neues Buch mit dem Titel »Weil da irgendetwas fehlt«. Ich freue mich, wenn du dabei bist zur Spezialfolge am kommenden Samstag. Bis dahin, alles Gute, ciao.